Ottmar Schäfer, ich bin Bewohner in unmittelbarer Nähe von Hammelshausen. Und dazu ist ja eigentlich schon sehr viel gesagt. Und ich habe einfach die Bitte, um es ganz kurz zu machen, auch besonders an die Vertreter der Gemeinde Roggenberg, dieses Gebiet zu den Akten zu legen. Es ist nach meiner Meinung unsinnig, Windkraftwerke auf 200 Meter zu stellen, wenn circa bis zu einem Kilometer weiter die Höhe bis zu 50 Meter ansteigt. Also es ist sowieso, ich kann das einfach gar nicht verstehen. Dann zu den Abständen, da der Plan ja nicht gecancelt ist, die Windkraftwerke 2 und 3 sind exakt 560 Meter vom Hof weg. Und da Sie ja auch gesagt haben, dass die Münzenberger Pachtverträge oder Vorpachtverträge noch geltend sind, Münzenberg 3 sind nur 460 Meter. Und ich kann nicht verstehen, dass man diese Planungen überhaupt so weit in Gang gesetzt hat, wo man doch eigentlich genau wissen müsste, dass das Ausschlusskriterien auch vom Regionalverband sind. Das wäre es zu diesem Thema. Ich habe jetzt eine Frage an den Vertreter der Rotorkraftwerke. Er hat vorhin unter anderem dargelegt, ich möchte auch gleich nochmal sagen, etliche Fragen sind auch beantwortet, die möchte ich auch nicht nochmal stellen. Sie haben die Windgeschwindigkeiten verschieden dargestellt. Bei dem Schaubild hatten Sie 5,5 Meter Sekunde und nachher bei der Rentabilitätsberechnung 5,8. Ich gehe davon aus, dass Sie von den 5,8 Metern ausgegangen sind. Zwischenfrage erstmal, auf welche Windgeschwindigkeitsmessungen stützen sich Ihre Planungen?
Ja, also das sind Windkarten, die vom TÜV Süd erstellt wurden, das ist die Basis. Die 5,5 bzw. 5,75, die Sie sehen, das ist auf einer Ebene von 100 Metern und die 5,8, von denen wir ausgehen, sind dann Nabenhöhe, von denen wir ausgehen können. Darauf beruht dann die Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Wie hoch ist die Nabenhöhe Ihrer geplanten WKAs?
135.
Welche Firma ist das?
Wir haben mal betrachtet eine Nordex bisher.
Die Nordex
117, genau.
Ja. Bei Ihrer Rentabilitätsrechnung haben Sie 8,5 Cent Einspeisevergütung zugrunde gelegt. Ich gehe davon aus, diese 8,5 Cent, die werden ab dem 1.1.2015 bezahlt. Da werden ja zu diesem Zeitpunkt ist die Hauptabsenkung in der EEG, also von auf um 6%. Also es werden so 5,8 Cent, ja, werden da etwa bezahlt. Und Sie kamen auf eine Rentabilität von 500.000 Euro pro Windkraftwerk. Stimmt das?
Ja, wir gehen von 0,85 Cent aus. Das ist der Wert, den wir von 2015 haben. Laut jetzigem EEG, was kommt, müssen wir sehen. Wir gehen davon aus, dass sich das gleich gestaltet, dass es für die Binnenland jetzt auch keine Veränderung gibt. Es wird sich zeigen. Der Kollege hat es ja schon gesagt, in den nächsten Tagen sind wir alle schlauer. Und darauf beruht es.
Wie hoch haben Sie die Gestehungskosten des Stroms oder des Ertrages berechnet? Es ist ja so, der Wind weht umsonst, aber um den Wind zu ernten und den Strom umzuwandeln, hat man ja Kosten. Wie hoch sind die Gestehungskosten
bei Ihrem Berechner? Für den Windpark aus von ca. 5 Millionen pro Rad.
Also so habe ich es nicht gemeint. Ich habe das umgerechnet. Ich habe das umgerechnet gemeint. Also nach meinen Recherchen ist bei 6 Meter Sekunde hat man Gestehungskosten pro Kilowattstunde auch von 5,5 Cent. Und wenn das stimmen würde, ich muss mich auf die Zahlen verlassen, die man auch im Internet steht, da kommen ja verschiedene Dinge auch zur Geltung, man kann sich ja manchmal auch was aussuchen, was einem passt. Aber wenn das so wäre, wäre ja die Wirtschaftlichkeit nur in ganz geringem Umfang enthalten. Dann, wie reagieren Sie, wenn jetzt die Sache unwirtschaftlich wird oder ist? Was geschieht mit den Pachten? Werden die weiter in dieser Höhe bezahlt? Es sind bestimmt sehr viele Leute hier im Auditor oder hier im Saal, die möchten gerne mal wissen, was überhaupt an Pacht bezahlt wird, obwohl ich insgesamt sagen muss, dass Ihre Darstellung der Pacht ich für richtig finde und die Firma Alphasol hat ja eine Standortpacht, die ich für absolut falsch halte. Also Ihr Ansatz ist einfach richtig, also es geht gar nicht anders.
Ja. Also dafür erstmal Dankeschön. Ja. Also wir haben jetzt mal das, was momentan aus der Wirtschaftlichkeitsbetracht sich ergibt, sind Pachtzahlungen in Höhe von 7,5%. Das ist das, was wir aufgrund...
Das sagt ja den Leuten
wenig. Ja, gut, das können Sie sich ja auch... Ja. Wir haben ja auch gesagt, dass wir aufgrund der der Windgeschwindigkeit von 5,8 Meter in Nabenhöhe diese 500.000 Euro ungefähr pro BKA an Ertrag erwarten. Und das ist eine einfache Rechnung, die man dann natürlich anstellen kann. Wir haben ja gesagt, wir zahlen der Gemeinde eine Infrastrukturabgabe. Die ist auch in der Höhe von 2%. Das heißt, an die Eigentümer gehen dann 5%. Das ist momentan die Aufteilung. Und das würde, ist eine ganz einfache Rechnung, ca. 10.000 Euro für die Gemeinde pro BKA zum Beispiel
bedeuten. Aber trotzdem, ich möchte Einhalt gebieten. Ja. Ich möchte eigentlich Ihre berechneten Gestehungskosten pro Kilowattstunde bei einem ganz modernen, also bei dem modernsten Windrad, was Sie haben, das möchte ich gerne mal wissen.
Da muss ich einen Kollegen fragen, können Sie da was dazu sagen, Herr Zimmermann?
Das ist so detailliert, macht es ja auch keinen Sinn, das jetzt zu machen. Das geht, die wirtschaftlichen Sicherheiten, die sind Standardberechnungen, die man da nimmt. Ja, und das ist ein Fehler drin bei Ihrer Daten. Sie sagen, das mit 5,5%. Ja. Wir gehen hier von dem EEG damals aus von 8,5 Cent pro Kilowatt.
Nee, stopp. Das habe ich richtig. Ich habe 5,5 Meter Sekunde war bei dem einen. Ich habe das schon richtig gesagt. Also ich bin mir ziemlich sicher.
Weil Sie Gestehungskosten genannt hatten, die Sie gelesen hatten mit 5,5 Cent.
Ja, so in etwa.
Ja, das ist hier nicht der Fall. Ja. Das,
also hat man das umsonst? Es muss ja bezahlt werden. Ein Windrad kostet 3,5 Millionen in etwa. Und man muss sich auch dann mal vorstellen, für dieses ganze Gebiet, wenn 20 gebaut werden, brauchen wir...
Also was Sie abheben, sind die Jahreskosten, die Sie hier zugrunde gelegt werden, mit dem Kapitalanteil, mit Zinsanteil.
Ja, muss ich.
Und Betreiber. Aber diese Details jetzt hier darzulegen, das macht damit viel Sinn.
Obwohl es sind sehr viele Details hier gekommen, die waren...
Ich möchte das mal grundsätzlich ansprechen. Es wird hier immer so diskutiert, dass es ganz wichtig wäre, ob diese Anlage wirtschaftlich ist.
Oh, Mathematik ist unglücklich. Das ist Arno.
So, Herr Erzimmer, einen Moment. Nee, bleiben Sie ruhig stehen. Sie haben dem Herrn Zimmermann eine Frage gestellt und dann sollten Sie ihn auch die Frage in Ruhe beantworten lassen.
Also ich möchte mich entschuldigen.
Sie werden ja auch nicht unterbrochen und Herrn Zimmermann möchte ich bitten, das per Mikro zu machen, damit es auch der Letzte versteht.
Ja, das ist eine generelle Problematik, die man immer wieder in Bürgerversammlungen merkt, dass sich dieses Problem an der Wirtschaftlichkeit festmacht. Ja. Und die Wirtschaftlichkeit ist ein Problem des Betreibers.
Nein, das ist der Steuerzahler.
Nee, das ist vollkommen falsch in der Presse dargestellt, wenn das so ankommt. Das ist kein Problem des Steuerzahlers. Die EEG-Vergütung wird jetzt, wenn Sie das mitbekommen haben, im Binnenland bleibt sie ähnlich gleich. Sie wird für die Offshore-Energie zurückgefahren. Für bestimmte anderen Bereiche wird Einschränkungen vorgenommen. Aber im Binnenland ist sowieso die Wirtschaftlichkeit an der Grenze. Das brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Die Wirtschaftlichkeit einer Binnenlandstandorte ist hier im Bereich an der Grenze der Wirtschaftlichkeit. Und deswegen dürfte auch keine Absenkung des neuen EEG stattfinden, sonst wäre hier im ganzen Umfeld so und so viele Anlagen unmöglich geworden, die nochmal zu errechnen.
Ja, es ist ja noch nicht gekennzeichnet.
Da brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren, das ist so. Ja, gut.
Aber
das heißt, Die Vorgängerfirma hier ist ja nicht zurückgetreten in Roggenberg, weil sie da keine Gewinne mehr gesehen hätte, sondern sie war an der Grenze, aus ihrer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu sagen, das ist uns zu viel Risiko, das lassen wir. Also wissen Sie schon, von da heraus wissen Sie, dieses Windgebiet ist ein Schwachwindgebiet und jeder Betreiber, der hier reingeht, muss sich dieser Problematik bewusst sein.
Ja, die OFAG ist ja schon zurückgetreten, weil sie das Risiko nicht eingehen will, aus Erfahrung. Ja,
das heißt aber, Sie brauchen als Bevölkerung, als Bürger hier keine Sorgen zu haben, wenn der Betreiber oder der Investor sieht, dass diese Anlage nicht rentabel ist. Wird der Windpark nicht weiterverfolgt?
Wir wissen ja ganz genau, dass der Börsenpreis liegt ja um die 4 Cent. Und diese ganze Energiewende ist nur zu schaffen über Subventionen. Und also wenn es jetzt unwirtschaftlich wird, gehen wir hoch. Ich denke überhaupt, die Politik könnte ja auch, sie wäre viel ehrlicher, wenn sie sagen würde, liebe Mitbürger in Deutschland, die EEG wird eher steigen, als dass sie gesenkt werden kann, damit das Ganze gelingen kann. Das wäre aufrichtig. Ich möchte auch abschließen, damit andere zu Wort kommen. Ich habe noch eine große Bitte. Doch bitte das Ganze nicht als Windpark, Bürgerwindpark zu bezeichnen. Es sind... industrielle Stromerzeugungsanlagen mittels Wind oder wenigstens mal WKA. Bitte lassen Sie das Wort Park weg.
Danke, Herr Schäfer.
Mein Name ist Tobler von Oppershofen. Ich habe auch eine Frage zu der Mindestwindgeschwindigkeit. Die Zahl ist ja wohl errechnet, aber nicht gemessen, offensichtlich. Frage an die Projektanten, gibt es denn Anlagen, die bei dieser minimalen Windgeschwindigkeit wirtschaftlich arbeiten? Gibt es da Erfahrungen über den Planwert und über den Wert, der tatsächlich eingespeist worden ist?
Also es gibt für die Windschwachgebieten seit Anfang des letzten Jahres eine Anlage von Nordex, die Rotorkraftwerke mit der N117 genommen hat. Wir haben die Anlage von General Electric genommen, die GE 2,5120, die auch für Windschwachgebiete konzipiert worden ist.
Ja, wie sind die Erfahrungen über ein Jahr gesehen? Ich weiß nicht, wie lange die jetzt in Betrieb ist. Das ist ja interessant, es nützt ja nichts, wenn die 2 Wochen gut arbeitet, weil der Wind geweht hat und dann steht sie 6 Wochen still.
Ja, das ist eine gute Idee. Also wir müssen uns dann natürlich auf die Hersteller verlassen. Ja, wir haben eine Windgeschwindigkeit als Basis von 5,75, die muss verifiziert werden, dass wir die auch erreichen. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche, wiederhole mich jetzt vom Herrn Becker. Die Wirtschaftlichkeit muss da pausenlos betrachtet werden.
Ja eben. Und was passiert denn, wenn die Anlage nicht wirtschaftlich ist, wenn sie Verluste macht insgesamt? Was passiert dann?
Wenn man Verluste macht, dann läuft man pausenlos in die Insolvenz, das ist ja klar. Also Sie führen kein Unternehmen, wenn es Verluste macht, über Jahre hinweg weiter, oder? Also,
und wer ist dann der Betreiber?
Das kommt darauf an. Also wenn Sie Rotorkraftwerke fragen, müssen Sie den Herrn Becker fragen. Wenn Sie mich fragen, wir möchten das über eine Genossenschaft machen mit Bürgerbeteiligung.
Das heißt ja, das ist ja interessant. Sie haben mal von 5 Millionen gesprochen, besteht Interesse von Bürgern.
Ja.
Oppershofen hat etwa 4.200 Einwohner, haben wir vorhin gehört. Das heißt, pro Bürger, jedes Kleinkind mitgerechnet, etwa 1.200 Euro. Wie kommen Sie auf diese Zahl, 5 Millionen?
Naja, das sind die Interessenten, die sich bei uns gemeldet haben.
Ach,
mit dem... Echt? Sorry, aber das verstehe ich jetzt nicht, warum Sie das ins Lächerliche ziehen.
Nee,
das ich kann Ihnen ja... Also das ist ja relativ offen, was ich Ihnen sage. Ich hätte Ihnen das auch nicht sagen müssen. Ich finde das relativ ehrlich, wenn ich Ihnen sage, dass es Interessenten gibt, die investieren möchten. Das ist doch Verstehe ich, haben Sie das jetzt ins Lächerliche ziehen?
Ja, bin ich sehr überrascht. Eine Frage noch zum Herrn Becker. Sie hatten gesagt, 2% der Pacht bekommt die Gemeinde. Ist das richtig?
Ja, das ist soweit korrekt.
So, und dann andererseits stand auf dem Schaubild ein Drittel Infrastrukturabgabe. Wie passt das zusammen?
Ja, das sind die 2%.
Wovon ein Drittel?
Wir hatten ja vorhin die Zahlen genannt. Unsere Wirtschaftlichkeitsberechnung, unsere Ertragserwartung ergibt 7,5% Pacht, die wir insgesamt ausschütten. Davon gehen 5,5% an die Eigentümer und 2% an die Gemeinde. Das ist die Aufteilung, von der wir da gesprochen haben.
Dankeschön, den Besuch habe ich da nicht verstanden. Okay, danke. Okay.
Danke, Hauber.
Guten Abend, mein Name ist Witzenberger, ich wohne im Neubaugebiet in Lebershofen. Generell vielen Dank, dass die Bürgerversammlung stattfinden konnte. Das ist eine Möglichkeit für die Bürger, mal alle sich informieren zu können. Was ich bedauerlich finde, ist, dass, wenn ich das Fachpublikum sehe, das doch ein bisschen einseitig eingeladen worden ist, in meinen Augen. Herr Koch ist der Einzige im Prinzip pro kontra Windkraftanlagen. Und dann sind alle pro. Man kann so das Meinungsbild beeinflussen, insbesondere der Vortrag von Herrn Dr. Neumann fand ich sehr einseitig. Ich hätte auf viele Sachen antworten können. Das sind in meinen Augen, sage ich das so. Ja. Es gibt einen Spruch, an den kann ich mich oft erinnern, traue keine Statistik, die man nicht selbst gefälscht hat. Die Zahlen, die hier genannt worden sind, ich weiß nicht, ob Sie die Rotmilane zählen, die tot runterfallen. Ich möchte auch nicht auf die Rotmilane gehen. Es ist nur eines der vielen Details. Ja. Zwei Sachen. Eine Windkraftanlage kostet im Schnitt ca. 5 Millionen Euro, plus minus. Wir reden also von Lebershofen bei 3 Windkraftanlagen von einer Summe von ca. 15 Millionen Euro. Ich möchte gerne mal wissen von den beiden Investoren, warum es bei dieser Gesamtsumme nicht möglich ist, eine Messung vorzunehmen. Warum scheuen sie sich davor wie der Teufel vor dem Weihwasser? Warum wird hier keine Messung vorgenommen? Warum wird der TÜV Süd herangeholt, irgendwelche Gutachten? Warum ist es nicht möglich, einen Mast aufzustellen, der 50.000 Euro kostet, der aussagt über eine Langzeitmessung, hier ist genug Wind da. Es geht hier um viel, viel Geld. Und zwar zahlen es die Steuerzahler. Es werden 15 Millionen Anschaffungskosten gezahlt und die Strompreise gehen hoch. Ja, das ist Fakt. Und das zahlen wir alle. Und die Investoren, die sind fein raus, weil der Betreiber muss damit zurechtkommen. Mit den zukünftigen Kosten. Bitte.
Also zu dem Thema, dass wir uns dagegen wehren, eine Windmessung durchzuführen, woher haben Sie das?
Von meinem Kollegen Herrn Becker. Mit dem habe ich vor 2 Wochen gesprochen. Er sagt immer nur, es wird keine Messung gemacht. Entschuldigung, vielleicht hätte ich das an den Bäcker oder.
Das habe ich damals gesagt, dass eine Windmessung eigentlich nicht notwendig wäre. Was heißt
das? Warum? Warum ist das nicht notwendig? Es geht hier um viel Geld.
Ja, wenn die auf der Investorseite das dann gefordert wird die auch gemacht. Das ist doch vollkommen klar.
Ja, das ist nicht
mehr so dargestellt, als würden hier Leute am Werk sein, die irgendwelches Geld verbraten würden.
Sie sagen
das. Und Sie bezahlen das auch nicht. Sie bezahlen die EEG-Umlage. Mehr nicht. Ja, also wenn Sie ein guter Standort ist, verdient er viel. Und wenn Sie ein schlechter Standort ist, dann sehen Sie Standort aus mit einer Messung. Wer kann ja eine Messung machen?
Also, kommen wir zu dem Thema.
Also
vielleicht können wir das mal abkürzen.
Genau.
Die vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen. Wir hatten damals darüber gesprochen, ob eine Windmessung zwingend notwendig ist im Rahmen eines Wimschverfahrens. Da sind wir zu dem Schluss gekommen, glaube ich, nein, definitiv nicht. Wir sind bisher in den frühen Stadien sowieso, macht es keinen Sinn, eine Windmessung zu machen. Wir haben ja auch mal dargelegt, aufgrund der Regionalpläne, der gemeindlichen Vorstellungen auch und auch unserer Gutachten, die ja auch von mehreren Seiten dann kommt, man kann diese Windgeschwindigkeit aufgrund bestehender Messstationen ja auch gut auf diesen Punkt auch hochrechnen. Die sind sehr zuverlässig, vor allem in dem Projekt Phase, wo wir uns momentan bewegen. Wenn es hier, ich hatte es auch klar erwähnt, das ist auch unser Standpunkt, wir wollen hier den Schulterschluss und wir werden ganz eng mit der Gemeinde zusammengehen, wenn es denn politisch auch gewünscht wird, das Projekt forciert wird. Wenn es hier zur Forderung kommt, dass wir eine Windmessung machen müssen oder unbedingt erforderlich ist, sage ich heute nicht kategorisch nein. Das ist eine Sache, die man gemeinsam einfach ausloten muss. Und der politische Wunsch, den habe ich heute erstmal mitgenommen und wir schauen, wie es weitergeht.
Gut, jetzt habe ich keine Frage mehr, nur noch eine Aussage. Wenn ich mir diese Pläne anschaue vom Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main, dann ist dieses Gebiet hier oben zwischen Münzenberg, Wölfersheim, Roggenberg und Bad Nauheim 38% der gesamten Windvorrangflächen zwischen Groß-Gerau und Butzbach, zwischen Ost und West, 38%. Wenn die deutsche Flugsicherung auf diese 15 Kilometer besteht, wo das da ein Kompromiss entstehen wird, dann erhöht sich diese Prozentzahl auf ca. 70% oder wie auch immer. Es kann nicht sein, dass diese Region 70% der Windvorrangflächen belastet wird und diese Riesenregion praktisch dafür gerade stehen muss. Das geht nicht.
Danke, Herr Witzenberger. Vielleicht eine kurze Anmerkung. Von wegen nicht, sagen wir mal, Pro und Contra gleichgesetzt. Das muss ich schon ein bisschen klarstellen. Also uns war wichtig, dass Sie erstens mal die Planung des Planungsverbandes bekommen. Da geht es nicht, ob da jemand für Pro oder Contra ist, sondern Sie sollten darüber informiert werden, was ist geplant. Dass der Planungsverband von Hause aus und per Order Windkraft befürwortet, es ist klar. Aber wenn jemand diesen Plan vorstellen soll, können nur die das sein. Zum anderen, der Rechtsanwalt, ich habe nicht erkennen können, ob der Pro- oder Contra-Windkraft war. Wenn Sie da was anderes gesehen haben, weiß ich nicht. Dass die beiden Investoren pro Windkraft ist, ist klar. Und die ausgewiesenen Pro- und Contra-Leute war einmal Herr Dr. Neumann vom Bund für Pro und der Herr Koch Contra. Also ich kann nicht erkennen, dass wir da irgendwo unausgewogen was ausgesucht haben.
Also da möchte ich doch bitte deutlich machen, ich bin nicht pro Windenergie. Das ist totaler Quatsch. Sondern ich stehe hier für einen Belang, der gesetzlich verordnet in den Plänen Berücksichtigung finden muss. Ich bin für eine geordnete regionale Entwicklung. Das können Sie mich gerne zitieren.
So, jetzt bin ich dran. Danke. Mein Name ist Uwe Müller. Ich komme aus Münzenberg, bin der Vorsitzende des Vereins Freundeskreis Burg und Stadt Münzenberg. Und möchte, indem ich 700 Mitglieder vertrete, unsere Meinung ganz kurz darstellen zu dem Vorranggebiet und das verbinden mit einer Frage an Frau Dr. Blöhm. Zunächst einmal, Herr Dr. Neumann, vielen Dank für Ihre vorgelegten Folien. Bei der einen stand drauf, Schutz der Heimat. Das ist genau das, was ich auch so sehe. Von daher frage ich, ohne diese anderen Aspekte mit zu bedenken, die Herr Koch dargestellt hat, einfach einmal nach, wie es möglich ist, dass Sie im Auftrag des Regionalverbands planen und hier in diesem Gebiet dieses Vorranggebiet auflegen. Ich sage jetzt nur eine Sache zum Thema Denkmalpflege, Denkmalschutz. Der Vorsitzende der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger aller deutschen Bundesländer und Präsident des Landesamts für Denkmalpflege Hessen, Professor Dr. G. Weiß, hat in seiner Expertise Burg Münzenberg als nationales Denkmal ausgewiesen. Mit diesem Windvorranggebiet und den aufzustellenden Windrädern in der angegebenen Höhe hätten wir jedes Windrad mit einer Höhe von Oberkante Rotor 100 Meter höher, das ist das kleinste dann, 100 Meter höher als die höchste Spitze des begehbaren Turms in Münzenberg. Das bedeutet, das Ganze geht weiter, wenn wir zum Hinterfeld kommen. Das Ganze hat ja sowieso noch eine Höhe von 190 bis 250 Meter. Liegt die Spitze des Rotorblattes 150 Meter über der Spitze des Burgturms. Das heißt, wenn Sie die ganze Sache von Norden anschauen, also von Oberhörbern oder von der B488, haben wir, wie Sie es vorhin, ich nehme bei Ihrem Begriff, haben wir eine Verspargelung in einer Art und Weise, die dieses Kulturdenkmal komplett entwertet. Und dieses Kulturdenkmal bildet einen Identitätsposten für unsere Region. Deshalb frage ich, wie es möglich ist, dass das in dieser Sache nicht bedacht wird, sondern lediglich der Limes, der zwar Weltkulturerbe ist, den wir aber nicht sehen. Danke.
Vielen Dank für diese sehr interessante Frage. Also ich finde, Frau Dr. Böhm hat es eingangs sehr gut transparent gemacht, wie der Planungsprozess läuft. Wir sind jetzt momentan in der frühzeitigen Beteiligung. Wir haben die harten Fakten zusammengetragen. Dazu gehört beispielsweise der Abstand zu Siedlungsflächen. Sie hatten auch die deutsche Flugsicherung erwähnt. Das sind alles Kriterien, die zusammengetragen wurden und die dieses momentane Bild, was Sie auf der Karte sehen, an Vorrangflächen geben. Sie sehen auch, dass diese Flächen teilweise sehr gezackt sind. Das heißt, wir liefern absolute Transparenz. Das sind keine Flächen irgendwie geschönt, gerundet oder sonst was. Das ist das, was wir zum jetzigen Planungsstand haben. Und ich kann Ihre Bedenken sehr gut verstehen. Das ist ein Kriterium, was mit Sicherheit auch benannt wird vom Landesamt für Denkmalpflege. Wir sind eng mit denen in Kontakt. Generell wurde uns gesagt, dass die Münzenburg und auch die Ronneburg besonders schützenswert sind, dass es aber keinen generellen Ausschluss für die umliegenden Windkraftplanungen bedeutet. Das heißt aber nicht, dass nicht in der Abwägung, die nach Eingang aller Stellungnahmen erfolgt, mit Berücksichtigung findet. Und da warten wir auch mit Spannung die Stellungnahme vom Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden ab, was die zu diesem Thema sagen werden. Also es ist auf jeden Fall ein Belang, der sehr wohl bei uns in der Verwaltung in unseren Köpfen ist.
Gut, dann, ich sage nur noch ganz am Schluss, wir haben selbstverständlich im Landesamt auch Kontakte aufgenommen und auch mit der Verwaltung der Stadt in Schlösser und Gärten. Und die haben uns ganz klar mitgeteilt, dass sie diese Maßnahmen auf keinen Fall befürworten können. Nur das noch als Abschlussstatement. Danke.
Ich möchte nur noch ergänzen dazu, dass der Landesentwicklungsplan diese denkmalschutzrechtliche Frage erstmal gar nicht betrachtet hat und deswegen anhand dieser harten Fakten nach Landesentwicklungsplan die Planung erfolgt ist, aber der Denkmalschutz natürlich in der weiteren Abwägung eingebracht werden kann von Gemeinden zum Beispiel mit guten Argumenten und dann geht es eben darum um Sichtbeziehungen und so weiter, das ist für das Landesamt dann auch wichtig. Das ist übrigens auch ein Belang, der hinterher in der Genehmigung, in der bundesemissionsschutzrechtlichen Genehmigung eine Rolle spielt. Da werden dann Stellungnahmen der Denkmalschutzfachbehörden nochmal eingeholt und da muss dieser Belang, wird dann sehr hart geprüft. Also wenn dann ein erheblicher Eingriff in das Denkmal gegeben ist, dann würde sogar eine Genehmigung abgelehnt.
Nur noch mal ganz Detail, sehr interessant. Turmhöhe in Meter hatten Sie gesagt? 176. Okay, vielen Dank. Das ist die Turmspitze, ja? Okay, danke.
Mein Name ist Marga Knoblich und ich wohne in Rockenberg. Ich habe eine Frage, und zwar geht es zu den Gewinn oder Umsätze der 500.000 Euro, die hier im Raum schweben. Ist es Gewinn oder ist es Umsatz?
Das ist Ertrag aus der EEG-Vergütung.
Das heißt, dieser Ertrag, das habe ich dann richtig, dann interpretiere ich das jetzt ja richtig, dieser Ertrag errechnet sich von diesen 8,5 EEG-Umlagen. Sollten die weniger werden, verringert sich der Ertrag. Sie haben aus diesem Ertrag nicht abgerechnet, diese Abschreibung und sonstige Kosten. Das heißt, es ist nur ein Ertrag, kein Gewinn. Von diesen 500.000 Euro kann die Gemeinde keine Gewerbesteuer erzielen, weil das ja nicht der Gewinn ist.
Das ist es ja auch nicht. Es geht hier um die Pachtzahlungen, die wir leisten, und die werden vom Ertrag, da geht nichts mehr ab. Die werden vom Ertrag, diese 7,5% bzw. 5,5 plus 2, gehen genau von diesem Betrag ab. Danach werden bezahlt Betriebskosten und. Dann errechnet sich ein Gewinn und daraus letztendlich auch die Gewerbesteuer, die dann hier vor Ort auch anfällt. Ne?
Ja, Sie hatten ja erwähnt, es wird eine hohe Gewerbesteuerzahlung zu erwarten sein. Ich weiß dann, wenn die Anlage 5 Millionen kostet, ja, so Anlage wird 20 Jahre abgeschrieben, da haben Sie alleine schon 250.000 Euro Abschreibungskosten fiktiv, die den Gewinn schon mindern, ohne die anderen Kosten. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt hergeht und sagt, ich habe jetzt nur die Hausmeister, die Planer, die Architekten, die da ja hauptsächlich ihr Geld mit verdienen, sondern die Endkosten sind ja auch noch da, die Unterhaltungskosten ist es noch. Also ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass man auch solche Beträge mit berücksichtigt und nicht einfach nur hergeht und sagt, wir haben 500.000 Euro Umsatz, wenn den oder Gewinn, wie auch immer, dann würde ja Vogelsberg bavarisch gut dastehen mit 210 Anlagen. Die müssten ja vor Geld gar nicht mehr wohin. Schön. Dann zum anderen. Es ist so, wir sprechen über erneuerbare Energien, über die Risiken allgemein, gesundheitsmäßig, finde ich, ist kaum Beachtung. Ich bin also auch gegen Atomkraftwerke, ich bin damals auf die Straße gegangen, als Tschernobyl war. Ich war eine der wenigen, wir waren nicht sehr viele, weil ich gesagt habe, wir wissen nicht, was gesundheitlich auf uns zukommt. Und wir wissen mittlerweile, es ist sehr schlimm. Was wir nicht wissen ist, was kommt von den Windkrafträdern auf uns zu? Auch da ist Sondermüll mit, was hinterher bearbeitet wird. Was passiert, wenn der Blitz einschlägt? Welche Gesundheitsschäden in welchem Umkreis fangen dann an? Wir haben keinerlei Erfahrungswerte. Und ich finde, das müsste auch noch mit berücksichtigt werden.
Mein Name ist Sabine Tinz, ich komme aus Münzenberg und ich stehe hier für den Naturschutz. Ich bin die Vorsitzende von der Naturschutzgruppe Stadt Münzenberg und im Fledermausschutz tätig. Ich fand Ihre Ausführungen, Herr Neumann, vorhin sehr gut. Sie sind allerdings nicht auf die Fledermausarten eingegangen, Sie haben die Namen nicht genannt. Ich weiß, welche Fledermäuse hier vorkommen. Ich weiß auch, dass Diplomarbeiten durchgeführt worden sind im Hinterfeld. Es sind dort sehr seltene Arten da. Meine Frage geht jetzt an Herrn Falk. Sie haben vorhin gesagt, es gibt avifaunistische Daten von einem Gutachter, nehme ich an. Können denn jetzt diese Diplomarbeiten, die vielleicht schon ein bisschen länger her sind, aber die eben das Hinterfeld konkret untersucht haben, da gibt es konkrete Untersuchungen, zählen die noch und können wir die der Stellungnahme dazu fügen?
Geht die Frage an mich oder an
das
Frau Dr. Blüm?
Das geht jetzt an die Frau Dr. Blüm.
Immer her damit.
Okay, Dankeschön. Achso, und eine Frage ist noch, Sie haben vorhin gesagt, Herr Neumann, wenn es diese Fledermausarten gibt, dann sollte man diese abschalten, eben auch dann nicht nur im Herbst, was ich so sage, sondern eben im Frühjahr und im Herbst, ja, weil ja doch im Frühjahr kommen die Fledermäuse eben aus ihrem Quartier. Also ich muss jetzt hier nicht ausführlich werden, ja, ich könnte hier einen stundenlangen Vortrag halten, muss ich nicht. Es sind aber Abschaltungen dann gegeben. Wird es dann dennoch wirtschaftlich für die Rotorwerke oder für Alphasäure? Danke.
Schönen guten Abend, mein Name ist Dr. Christina Elstner, ich wohne in Oppershofen im Neubaugebiet.
Ich möchte eigentlich ganz gerne nur ein Statement nochmal abgeben zu meiner Vorvorrednerin, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Es gibt sehr wohl Studien. Es gibt. Muss ich weiter runter machen. Dankeschön. Es gibt sehr wohl Studien über gesundheitliche Auswirkungen von Windkrafträdern. Das Windturbinensyndrom, das ist mehrfach beschrieben worden in verschiedenen Studien in Frankreich, in Schweden, insbesondere aber auch Kalifornien. Da ist eine Wissenschaftlerin, die das sehr wohl betrachtet hat. Natürlich sind immer Studien, gibt es Gegenstudien, klar, die Wissenschaftler sind sich da nie einig. Aber ich denke, selbst wenn es nicht 100% bewiesen ist, es aber beschrieben wurde, muss man sich überlegen, ob man wirklich dieses Risiko halt eingeht und sagt, naja, es wird schon nicht sein, weil es ist ja nicht 100% wissenschaftlich bewiesen. Wenn ich nach diesem Motto handeln würde, dürfte ich meinen Beruf nicht ausüben. Es ist wirklich so, dass gerade im Umkreis von bis zu 2 Kilometern, insbesondere im Innenohrbereich, Schwankungen auftreten, die zu Hörstürzen führen, zu Konzentrationsstörungen, zu neurologischen Störungen, die sich die Mediziner häufig nicht erklären können, die aber verhältnismäßig oft bei Menschen auftreten, die im Umkreis von Windkrafträdern leben. Und das ist Fakt. Das wollte ich einfach nur noch mal kurz anmerken. Das Zweite, entschuldigen Sie bitte, dass ich da vielleicht so ein bisschen provokativ bin. Das Zweite, was ich in dem ganzen Abend ein bisschen jetzt nochmal vermisst habe, und ich muss leider nochmal drauf rumreiten, obwohl schon sehr viel drauf rumgeritten wurde, Sie mögen es mir verzeihen, ist diese Mindestwindstärke von diesen 5,75. Das, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, ist, wenn hier vor Ort nicht die Messungen gemacht werden, wurden, nicht in Betracht gezogen werden zu tun, und es würde diese Messung, wenn man sie denn täte, unter diesen Messwert fallen, habe ich das richtig verstanden, dass dann wir hier gar nicht von Planungen mehr reden brauchen? Ja. Danke.
Also, zumindest denke ich, wird es wirtschaftlich nicht mehr darstellen.
Da möchte ich gerne noch eine Ergänzung zu machen, die können Sie auch unserer Homepage entnehmen. Und zwar ist es ja so, das Ministerium hat eine große Anhörung letztes Jahr im Landtag veranlasst zu dieser Windgeschwindigkeitskarte. Die ist sehr in der Kritik gewesen aus verschiedenen Gründen. Und man wollte dann, so wurde mir das berichtet, den Landesentwicklungsplan zur Genehmigung bringen. Deshalb hat man eine Öffnungsklausel reingebracht, die besagt, dass zusätzlich Detail-Windgutachten eingebracht werden können. Es kann in beide Richtungen gehen, die beweisen, dass es zum Beispiel bei Gebieten, die wir jetzt ausgeschlossen haben mit 5,5 Meter pro Sekunde, durch ein Detailgutachten, was zu dem Entschluss kommt, das ist 6 Meter pro Sekunde oder mehr, die können als zusätzliche Flächen aufgenommen werden. Gleichwohl kann es auch in die andere Richtung gehen, wenn jetzt diese Schwelle, wie wir sie anwenden mussten laut Landesentwicklungsplan, von diesen 5,75 Meter falsch angesetzt wurde, weil das TÜV-Gutachten nur relativ grob ist, dann müssen wir auch in die andere Richtung agieren. Aber deswegen bitte ich Sie, sich einfach dieses Merkblatt genau anzugucken. Es müssen da natürlich auch bei den Gutachten gewisse Qualitätskriterien angewendet werden und diese Gutachten werden auch nochmal geprüft vom Fraunhofer-Institut.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt möchte ich doch zu dem Thema Windgeschwindigkeiten noch mal eine
Frage stellen. Darf ich bitte Ihren Namen?
Ja, mein Name ist Dieter Pienitz aus Mötzenberg. Ich bin Berufspilot im Ruhestand und habe 20.000 Stunden in der Luft verbracht und verstehe auch ein bisschen vom Wetter. Ich wohne seit über 30 Jahren hier. Erstmal frage ich mich, wieso wird ein Gutachten des TÜV bemüht? Der TÜV ist meines Erachtens zuständig für kaputte Autos und er hat sogar auch das Riesenrad auf dem Marktplatz in Butzbach geprüft, das weiß ich. Insofern, ich will das jetzt entschuldigen, aber es war ein bisschen ironisch. Da gibt es eine große Institution in Deutschland, die hören Sie jeden Abend um 7:45, der Deutschen Wetterdienst, der macht Statistiken seit weit über 100 Jahren meines Wissens. Ich habe noch nie gehört, dass der mal gefragt worden ist. Warum bitte?
frage ich mich.
Hat das Ministerium entschieden?
Aha, sehr interessant.
Diese Antwort kenne ich jetzt
warum?
Nicht, die ist für mich neu.
Bitte warum?
Also der deutsche Wetterdienst misst standardmäßig in 10 Meter über Grund. Und das sind natürlich nicht diese 140 Meter. Deswegen hat das Ministerium eben zu dieser Maßnahme gegriffen, was durchaus auch sehr üblich ist, was in anderen Bundesländern auch gemacht wird, eben für diese Narbenhöhe 140 Meter dann entsprechend eine Berechnung vom TÜV durchführen zu lassen. Das hätte auch ein anderes Büro machen können. Da gibt es viele qualifizierte Büros. Also das war jetzt...
Das glaube ich sicherlich. Aber ich habe noch nie gehört, dass überhaupt der Wetterdienst irgendwann irgendwo mal bemüht worden ist. Zum Zweiten möchte ich Folgendes sagen. Ich bin auch dafür, dass ein Messmast gebaut wird, möchte aber trotzdem zu bedenken geben. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, was wir für einen Winter hatten. Ja? Kann man daraus schließen, dass wir in Zukunft nie wieder Frost haben werden in der Wetterau, nur weil wir diesen Winter keinen Frost hatten? Das ist alles meines. Und dann die nächste Frage, selbst wenn Sie eine Windmessung machen, wie lange soll die denn laufen? Ein Monat? Ein Jahr lang? 5 Jahre? Wann wollen Sie denn anfangen? Das ist alles für mich derart fadenscheinig und es geht höchstens darum, um irgendwelche Alibis aufzubauen. Ich finde das alles ziemlich fadenscheinig. Dankeschön.
Mein Name ist Matthias Kopp, ich komme aus Hoppenberg. Nochmal zu Ihrer Anmerkung vorhin, vom Deutschen Wetterdienst die Daten auf 10 Meter Höhe. Genau das Gleiche macht das Windgutachten vom TÜV. Die nächste Messstation von mir ist in Frankfurt und die ist genau auch auf 10 Meter Höhe. Und das können Sie nachlesen im Windgutachten, das ist 95 Seiten, das glaube ich auf Seite 25 oder so. Dann, das nächste, der TÜV selbst nennt das nicht Windgutachten, sondern Windpotenzialanalyse. Und er weist genau darauf hin, dass er Details nicht berücksichtigen kann. Zum Beispiel berücksichtigt er keine Details wie den Wald. Im Prinzip ist es so, wenn man sich die Formen anguckt, die logarithmischen Höhenformen, bedeutet das, jedes Bodenhindernis bedeutet im Prinzip eine Verminderung der Windgeschwindigkeit. Und beim Wald macht das, ich habe es mal nachgerechnet, nach dieser logarithmischen Form ungefähr 10,5% aus. Das heißt also, wenn Sie 5,75 Meter haben, auf dem freien Feld, haben Sie auch im Wald ungefähr 10% weniger. Das macht möglicherweise schon die Wirtschaftlichkeit zunichte. Das war's.
Ein kurzer Moment vor der nächsten Fragestellung, weil der Herr Dr. Neumann zu einer Frage von eben noch Stellung nehmen möchte. Aber Sie können ruhig schon da stehen bleiben.
Ja. Zu zwei Dingen vielleicht. Weil das eine ist ja mehrfach genannt worden, die berühmte EEG-Umlage, die inzwischen bei 6,2 Cent pro Kilowattstunde ist. Und Ihre Befürchtung ist ja die, dass Sie diese Kosten zahlen, die dann letztlich dann von Windrädern dann die entsprechende Vergütung bieten. Das ist richtig, ja, weil die wesentliche Punkt dieser EEG-Sache, die 2000 eingeführt worden ist, dass sie eben nicht über die Steuern geht, nicht über die Steuerzahlerin, sondern über den Strom. Ja, und den entsprechenden Stromverbrauch. Wer viel Strom verbraucht, zahlt auch entsprechend viel EEG-Umlage. Paragraph 1. Ja. Das Problem ist nur, dass die letzten Regierungen, auch CDU und FDP insbesondere, dann gesagt haben, nein, wir machen da eine andere Umlage. Früher wurde der Strom direkt an die Kunden zugeordnet, der erneuerbare Energiestrom. Dann wurde er an die Börse gebracht, hat den Börsenpreis gesenkt. Nur diesen Vorteil der Börsenpreissenkung von 1,5 Cent pro Kilowattstunde kommt bei Ihnen und mir, bei den normalen Bürgern und beim kleinen, mittleren Handwerk nicht an. Dann wurde entsprechend, das ist die Diskussion, die gerade in diesen Stunden wahrscheinlich in Brüssel stattfindet mit Herrn Almunia, was die Industriesubventionen betrifft. Und da ist wirklich eine Subvention, weil da nämlich einfach gesagt wird, irgendeine Industrie, die dann sagt, ja, wir liegen hier im internationalen Wettbewerb, wir haben relativ geringe Lohnkosten, das sind zum Beispiel große Schlachthöfe, ja, die verdienen da viel dran und die Braunkohle, die ich gezeigt habe, verdient da auch viel dran, weil die nämlich dann befreit werden von dieser Umlage. Und dieser Effekt, ja, dass da Großindustrie vom Schlachthöfen bis zur Braunkohle befreit werden, macht nochmal 1,5 Cent aus. Das heißt, Sie müssten, wenn Sie sich darüber aufregen, nicht nur, ob die Windenergie hier kommt oder nicht, wenn Sie das über sich darüber das aufregen, was Sie jetzt im Moment in diesem Jahr in Ihrer Stromrechnung haben, ist die EEG-Umlage doppelt so hoch, wie sie eigentlich sein müsste. Es ist eine Mogelpackung. Die Hälfte kommt den erneuerbaren Energien zugute, die Hälfte kommt anderen zugute. Da müssen Sie mal Sturm dagegen laufen, jetzt mal was im Moment in Berlin und Brüssel passiert. Und das ist der viel größere Effekt. Man kann ausrechnen, dass selbst wenn man sagt, die Windenergie in Photovoltaik wird jetzt weiter ausgebaut mit dem Korridor, den die Bundesregierung beschlossen hat, dann steigt die Umlage praktisch kaum. Weil die neueren Anlagen die Differenz viel geringer ist. Was wir jetzt alle noch die nächsten 10, 15 Jahre zahlen, ist das, was sich quasi aufgestaut hat von der Förderung von Windenergie bislang. Und das ist nur der kleinere Teil. Der EEG-Umlage geht auf Windenergie, der größere Teil geht auf Photovoltaik, weil die war am Anfang sehr teuer. Und da, das, was wir, das zahlen wir jetzt noch ab. Das kann man gut finden oder schlecht finden. Wir können sich bei der OVAG oder beim Bürgermeister in Wölfersheim beschweren, weil die nutzen das mit dem Solarpark. Das ist auch ein richtiger Park. Aber das muss man sehen, man darf nicht dann die Sachen kritisieren, die einfach jetzt schon die nächste Zeit weiterlaufen, aufgrund von Dingen, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Wenn Sie die EEG-Umlage kritisieren, kritisieren Sie bitte diese Sache, dass es auf die Börse geht und Sie keinen Vorteil haben, kritisieren Sie diese Industrieentlastungen. Ja, da haben Sie, wir alle haben dann mehr davon, wenn man das kritisiert, als wenn man jetzt die zukünftigen Investoren, die durchaus ja noch verunsichert sind, was die Rendite betrifft, aber da braucht man eigentlich auch eine gesicherte Rendite, egal wo die Anlagen stehen, aber das wird die EEG-Umlage praktisch nicht erhöhen. Faktencheck im Internet.
So, ich bin nochmal die Sabine Tinz. Ich habe jetzt nur noch mal eine Verständnisfrage. Also es ist doch eigentlich dann ganz egal, wie die Windhäufigkeit ist, wenn die dann nur vielleicht gemessen 5,2 ist, dann wird irgendwann so viel Landesfläche ausgewiesen, dass man dann wieder ein Windvorranggebiet bekommt. Ist das so richtig, wie ich das verstanden habe? Nein.
Nein, die Windgeschwindigkeit muss da sein. Also das hat jetzt nichts mit der Flächengröße zu tun.
Ich habe die Frau Simon in Friedberg so verstanden, ja, dass dann, wenn eben nicht genug Fläche ausgewiesen werden kann, also wenn man die 2% nicht schafft, dass dann eben noch weitere Flächen ausgewiesen werden, dass die Flächen vergrößert werden. Das heißt, es könnte vielleicht auch unser Hammelshauser Gebiet mit, also früher war da immer mal die Rede von 5,25 Windgeschwindigkeit, habe ich noch so im Hinterkopf. Wenn das bewiesen werden würde, hätte man dann Bedenken oder könnte man Bedenken haben, dass dann eben vielleicht dann nach 10 Jahren dann doch dort Windräder aufgebaut werden können?
Ja, also ich weiß die Frage auch. Wir sind jetzt im 6. Bürgerbeteiligungstermin zu unserem Plan und die Frage kommt ja immer auf, ihr habt ja 0,9 gesagt und 2 war das Ziel, ja und? Ja, also wie geht ihr denn jetzt damit um, dass ihr das gar nicht erreicht? Und wir sagen, wir spiegeln das zurück natürlich zur Landesregierung, die hat uns ganz enge Grenzen gesetzt, welche Abstände wir halten sollen, welche Mindestkriterien da sein sollen und trotzdem gesagt, wir wollen 2%. Und natürlich müssen wir zurückgehen und sagen, das schaffen wir nicht. Ja? So what? Also was machen wir jetzt mit dem? Und dann sind wir sehr gespannt darauf, das wird dann wieder Gegenstand der politischen Beratung sein, an welchem dieser Forderungen, die bei uns gelandet ist, gedreht wird, ob man dann sagt, es 2% sind halt hier nicht erreichbar mit den Bedingungen oder wir wollen andere Bedingungen formulieren und dann wird es wieder einen großen beteiligten Konsultationsprozess auf der Ebene des Landes geben müssen, um da Klarheit zu schaffen, wie man dann mit diesen neuen Fakten umgeht. Jetzt sind wir erstmal bemüht, diese Ziele, die hart sind, also ein harter Vorgang, gar nicht unumstößlich sozusagen, diese 2% zu erreichen und melden jetzt schon uns zurück und sagen, so 0,9. Wir 2,8 RP in Darmstadt, vielleicht 3,2 in Mittelhessen und so irgendwas um die 3% in Nordhessen. Reicht das dann? Ist das damit das Landesziel erreicht oder eben nicht? Ja? Aber da sind wir, da bin ich ganz bei Ihnen bestimmt heute noch nicht am Ende. Und das war das, was die Frau Simon gesagt hat. Ja. Die hat nicht gesagt, bei Ihnen wird dann einfach noch mal ein bisschen mehr. Ja.
Nee, das ist ja möglich. Ja. Jetzt haben wir das größte Windvorranggebiet hier. Also macht es eigentlich Sinn, das noch mehr zu vergrößern.
Hier will einer noch ganz, ganz dringend was dazu sagen. Herr Longo.
Ja, es ist nur ein Grundsatz im Landesentwicklungsplan. Dieses 2%-Ziel steht sogar noch mal eingeschränkt in der Größenordnung von 2% soll ausgewiesen werden. Nicht als hartes Ziel, sondern als Grundsatz. Und dann ist es in der Tat eine politische Frage, wie das bewertet wird, aber das kann kein hartes Ablehnungskriterium aus Wiesbaden sein. Deswegen wird nicht einfach dazu addiert, irgendwelche Gebiete, um dann unbedingt diese 2% zu erreichen. Das wird nach meiner Einschätzung ganz bestimmt nicht passieren.
Gut, danke.
Guten Abend, mein Name ist Hans-Jörg Polkert. Ich wohne in Oppershofen im Neubaugebiet. Erstmal ein herzliches Dank auch dafür, dass wir heute die Möglichkeit haben, verschiedene Meinungen zu hören und dass wir uns daraus natürlich auch unsere eigene Meinung bilden können. Für mich kommt es so an, wenn ich das höre, dass gerade im Bereich der Windkraftenergie alle Berechnungen so auf der minimalen möglichen beruhen und sobald nur irgendwo der Wind auch nur einen halben Meter weniger pro Sekunde weht, das ganze Kartenhaus in sich zusammenbricht. Möglicherweise macht auch wirklich nur der Energiemix Sinn, aber im Moment kommen ja eigentlich eher die Vertreter oder die Lobby von Windkraftenergien. Vielleicht sollten wir da auch einfach mehr Informationen bekommen, auch von anderen Anbietern von alternativen Energien.
Ja, danke, war das jetzt ein Statement oder eine Frage? Danke. Okay, sind wir schon dran.
Nein, ich habe Ihnen ja gezeigt, wie viele Alternativen wir haben. Es kann auch jeder noch kommen und sagen, ich habe irgendeine spezielle Erfindung, probieren wir vielleicht mal aus. Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft ist auch das Potenzial, nicht nur in Hessen, plus minus nicht groß am Ausbau. Das heißt, es bleibt uns zwar nicht viel, aber es bleiben uns wenige Techniken, die sind deutlich billiger geworden in den letzten Jahren. Und darauf will ich jetzt nochmal darauf hinweisen, damit niemand hier aus dem Saal geht, einige gehen schon, ohne nochmal den Hinweis. Und der Herr Koch hat dann fairerweise darauf hingewiesen, dass ja kaum jemand vom Stromeinsparung spricht. Ich mache das schon lange. Ich wollte damals mit Stromeinsparung die Hochspannungsleitung Büdingen-Altenstadt verhindern. Das ist mir nicht gelungen. Aber vielleicht wäre das möglich gewesen, wenn damals viel mehr Leute mit Strom gespart hätten in der Altenstadt. Und es gibt heute immerhin eine kleine Meldung in den Zeitungen, dass die Bundesumweltministerin eine Abwrackprämie für Kühlschränke macht, erstmal für Haushalte mit geringem Einkommen. Mit dem Projekt hatte ich auch mit der Caritas zu tun, bin da sehr froh. Aber man muss ja nicht, wenn man ein kleines Einkommen hat, kriegt man eine Förderung. Wenn Sie nach Hause gehen, alle, die hier sind, schauen Sie mal zu Hause durch, wo Sie noch LED-Lampen einbauen können. Die gibt es in jedem Baumarkt, preisgünstig zum Stromsparen. Es gibt Hocheffizienzpumpen, die bestimmt die wenigsten in ihrem Heizungskeller haben. Die Heizungsfirmen und Handwerker, die im Raum sind, werden sich freuen, wenn sie die Aufträge bekommen. Und wir sollten niemals über Windenergie und Erneuerbare reden, ohne nicht zu sagen, das zweite Standbein ist die Stromeinsparung. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Potenziale, auch gerade im gewerblichen Bereich, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung im Detail, aber das ist das zweite Standbein, über das wir immer reden müssen.
Tja, mein Name ist, ich war vorhin auch schon mal da, Langsdorf Wolfgang. Ich habe nochmal eine Verständnisfrage zu dem Thema der Bauerrichtung. Wir haben eben alle so schön über die 575 die ganze Zeit gesprochen, was, wo, wie. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, wenn ich heute eine Windkraftanlage errichte, ich bringe sie ins Genehmigungsverfahren. Ist es richtig, ich frage jetzt dann hier in die Runde, eventuell kann der Herr Wissenberger das beantworten, unser Bauamtsleiter, ist oder Sie, Frau Blim, ist es richtig, dass ich mit der Errichtung ein Gutachten vorlegen muss, was mindestens 575, also sprich eine Windmessung mit beifügen muss, die 575 beträgt, oder genehmigt der RP momentan ohne die Windmessung? Also es geht auch um die 35er Baugesetzbuch, beziehungsweise auch für die Zukunft, wenn die beplanten Flächen da sind, ist dann bei der Genehmigung noch ein Windgutachten erforderlich oder stützt man sich nur noch auf die Messung?
Nicht für die Genehmigung, aber für das Erneuerbare Energiengesetz. Um die Vergütung zu bekommen, muss man Referenzertragsgutachtenwerte vorlegen. Und dazu braucht man zwei zertifizierte Gutachten.
Ich habe eine Frage an die Vertreterin des Regionalverbandes. Bad Nauheim liegt ja auch am Rande des Windvorranggebietes und ich habe überall, ich habe schon mal gehört, es gibt ein Mineralquellenschutzgebiet, was aber, ich habe das im Internet nirgends gefunden, da wurde ich schon mal drauf hingewiesen, auch von anderen Planern, zu denen man auch Kontakt hatte. Die haben gemeint, hier gibt es ein Mineralquellenschutzgebiet. Und was würde das zum Beispiel bedeuten, auch für den Hersteller? Und da habe ich eine Frage an den Vertreter der Rotorwerke. Wie viel Liter Öl sind im Getriebe einer Nordex 117? Nee, das würde mich dann mal interessieren.
Okay, zu den Schutzgebieten darf ich vielleicht was... Ja, wolltest du noch was ergänzen?
Nein.
Okay, also zu den Schutzgebieten darf ich vielleicht was sagen. Also die Trinkwasserschutzzone 1 und 2 ist ausgeschlossen. Ja? Da ist der Schutzbedarf des Trinkwassers so hoch, dass dort keine Windvorrangflächen, wir reden hier immer von Vorrangflächen, ausgewiesen werden können. 3 dann schon, weil man sagt, das ist, kennen Sie ja auch von Bauvorhaben. So, das zweite ist Heilquellenschutzgebiet. Das ist bei uns eine sehr großflächige Ausweisung, die ungefähr ein Drittel, glaube ich, unseres Regionalverbandsgebiets abdeckt. Also sehr, sehr ungenau. Und insofern können wir dieses Kriterium, haben wir zwar dokumentiert, an jedem Steckbrief liegt drin, aber das trifft sozusagen fast alle Standorte. Und ist insofern geht von diesem Wert, den wir kennen und dokumentieren, ist kein Ausschluss in unseren jetzigen Überlegungen aus. Ne?
Ja,
aber die Ölliter, das können Sie doch, Herr Becker, kommen Sie. Mal.
Da ist Öl drin, das kann ich Ihnen sagen.
Ja.
Nee, muss leider passen. Hier nichts zu sagen, wäre jetzt unseriös, irgendwas aus der Luft zu greifen, aber ich gehe mal davon aus, dass das Öl nicht von oben runter trieft und ins Grundwasser versinkt.
Aber es sind schon endlich abgebrannt. Jedes Jahr eins in Deutschland in etwa.
Gut.
Aber ich habe da von einem Hersteller auch schon gehört, das kann natürlich auch wieder Interesse sein, es gibt ja auch Windkraftanlagen, die kein Öl haben, die einen Ringgenerator haben, und ich habe schon mal gehört, als dürften in einem Mineralquellenschutzgebiet nur solche gebaut werden. Aber das ist jetzt vorbehaltlich, das weiß ich nicht genau. Aber mich hat schon mal interessiert, wie viel Liter Öl im Getriebe drin sind in so einer Anlage.
Guten Abend, ja, mein Name ist Wolfgang Heinz. Ich habe auch noch mal eine Frage an die Vertreterin vom Regionalverband. Und zwar in dem Waldgebiet, Södlerwald, ist ja eine Fläche mit Bannwald ausgewiesen. Die ist auch ausgenommen. Aber jetzt meine Frage, wie wir ja auf den Plankarten hier gesehen haben, wird ja in relativ nahen Abstand, werden ja Windräder geplant. Gibt es eigentlich eine Regelung, wie weit der Bannwald hier geschützt ist, wie hoch der Abstand ist? Denn wenn ich da in ziemlicher unmittelbarer Nachbarschaft Windräder baue, dann kann ich auch das Prinzip Bannwald aufgeben, weil dann ist ja zunichte.
Der Schutz des Waldes ist uns sehr wichtig. Wir sind da auch in engem Kontakt mit der oberen Forstbehörde. Also Fakt ist, der Herr Longo hat es schon erwähnt, es gibt bestimmte Kriterien, die laut Landesentwicklungsplan auszuschließen sind. Sie haben es selbst gesagt, dazu gehört auch der Bannwald. Laut LEP, also Landesentwicklungsplan, ist aber nur die Vorgabe, die Fläche selbst auszuschließen und keine weiteren Puffer dazuzunehmen.
Mein Name ist Heidrun Mathis Graubert und ich habe nochmal eine Frage wegen der Windgeschwindigkeit an die Frau Dr. Blöhm. Es gab vor kurzem am 13. März eine Sendung im SWR-Fernsehen, da ging es um dieses Thema Flaute bei der Windenergie. Und da wurde vorgestellt, der größte Windpark in Baden-Württemberg, der im Norden in Hochschwarzwald erstellt wurde, auf 870 Metern Höhe. Wurden 14 Windräder, hohe Windräder hingestellt vor 10 Jahren. Investoren haben das durchgeboxt gegen den Bürgerwillen. Und 2007 ist die Anlage in Betrieb gegangen und man musste nach 4 Jahren feststellen, dass nur Windgeschwindigkeiten von 4,5 bis 4,7 Meter pro Sekunde vorlagen, 40% unter den Erwartungen. Das heißt, hier stehen jetzt 14 hohe Windräder und diese Anlage ist wirtschaftlich überhaupt nicht zu führen. Daraufhin wurde westlich von Villingen-Schwenningen, hat eine Bürgerinitiative dort geplant, auf 1000 Metern Höhe einen Windpark zu errichten. Und dort hat ein Zimmermann einen Turm errichtet von 100 Metern Höhe, wo die jetzt über ein Jahr in 60, 80 und 100 Metern Höhe Messungen durchführen, um dann wirkliche Werte zu haben, wie die Windgeschwindigkeiten sind, Meine Frage jetzt an Sie, Sie tragen ja eine große Verantwortung. Sie haben hier ein riesiges Gebiet ausgewiesen. Also in diesem Film haben auch Meteorologen gesagt, dass es unmöglich ist, das zu berechnen. Aufgrund von Oberflächenformen, Wald und so weiter, kann man überhaupt nicht genau berechnen, wie schnell der Wind geht. Und Sie haben jetzt hier ein großes Windgebiet, ein Vorranggebiet ausgewiesen und wissen überhaupt nicht, ob hier wirklich diese Windbedingungen erfüllt sind, diese 5,75 Meter pro Sekunde. Warum haben Sie kein Kriterium festgelegt, dass der Wind vorher die Windgeschwindigkeit gemessen werden muss?
Wir haben, glaube ich, auch ganz deutlich gemacht, dass wir sehr unzufrieden sind über diese Situation, die Sie auch beschreiben, rufen deshalb in diesem Beteiligungsverfahren ganz bewusst auf, uns Daten zur Verfügung zu stellen, die es ja noch viel mehr gibt, als wir sie kennen. Ja, es gibt Messungen nicht nur von Windenergieanlagenbetreibern, sondern auch eben aus dem Flugbetrieb, von Sendeanlass, von Sendemastaufstellern. Also es gibt mehr Wissen zu Wind. Also mehr faktisches Wissen, mehr Messungen zu Wind in unserem Planungsraum, als wir bisher vorliegen haben. Und deshalb ist das auch so ein offensives Vorgehen von uns mit der Hilfe des Kriterienkatalogs und die Ermunterung, uns das zu schicken. Und wir hoffen, dass wir wirklich im nächsten Schritt da schlauer sind und konkreter und fühlen uns selber nicht wohl in der jetzigen Situation. Es ist alles in Ordnung, sozusagen, es entspricht der Vorgabe des Landes. Es ist das gleiche Vorgehen in Mittel-, Nord- und Südhessen, aber Sie haben uns ja auch so erlebt, wir versuchen immer besser zu werden, verlässliche Aussagen zu kriegen. Deshalb hoffen wir jetzt auf Unterstützung von dem, was da ist. Es ist finanziell nicht leistbar, in diesem großen Umfang für den Raum, für den wir verantwortlich sind, tatsächlich jetzt Einzelmessungen durchzuführen. Ich finde es aber sehr wichtig, wenn eine Gemeinde sagt, uns betrifft ein Gebiet sehr, wir überlegen auch, wir selber investieren. Ich war in Friedberg, in Bad Nauheim auch und auch in all diesen Orts, in diesen Städten, die auch selber Interesse haben, sich zu beteiligen finanziell an Windenergieanlagen, ist der Wunsch natürlich, genaues Wissen zu haben und unsere Windmessungen, genau das, was Sie heute Abend hier diskutiert haben, im Mittelpunkt auch von Gesprächen, werden auch durchgeführt, weil ist ganz klar, Sie sind ja hier auch heute Abend, nehme ich das sehr deutlich wahr, sehr vorsichtige Investoren als Bürger, Sie fragen sehr viel nach heute wirtschaftlich, in Bad Nauheim war die Technik im Mittelpunkt, da habe ich sehr viel gelernt und was ich noch gar nicht wusste, aber hier nehme ich heute Abend sehr deutlich wahr, dass Sie vorsichtig mit Geld umgehen wollen und ich glaube, so wenn Sie mich fragen, ich würde auch messen, bevor ich ein Geld ausgebe, weil das Risiko muss man auch versuchen zu minimieren und deshalb verstehe ich auch, wenn in der Stellungnahme von der Kommune so etwas wieder auftaucht, das scheint hier, so wie ich es heute Abend erlebe, doch ein großes Bedürfnis zu sein, uns das mitzugeben. Machen Sie das.
Das Problem, was im Moment halt entstanden ist, die Firma Rotor in ihrer Planung hat zum Beispiel gesagt, sie wollen so schnell wie möglich das Projekt nach vorne treiben, sie wollen eigentlich in 6 Wochen beginnen. Die haben jetzt ihr Vorranggebiet zur Grundlage genommen, da kann man mit Sicherheit etwas bauen. Und der Herr Zimmermann hat in der letzten Sitzung gesagt, wer viel misst, misst, misst. Und das finde ich natürlich hochproblematisch, wenn solche Äußerungen kommen.
Anlagen zu wenig Wind. Der Investor oder der Betreiber?
Also wenn die Anlage hier hergestellt ist und hier stehen diese 200 Meter Giganten, die dieses Dorf total überragen.
Sie können wirklich glauben, dass uns es sehr am Herzen liegt, dass die Windgeschwindigkeiten der Anlagen sind. Sonst können wir die Anlagen nämlich nicht bauen. Ganz einfach. Das ist ganz einfach so, wenn wir zum Schluss ein Gutachten bekommen, dass diese Windgeschwindigkeiten ausweist, die uns keine Wirtschaftlichkeit geben, dann werden die Anlagen nicht kommen. Von unserer Seite zumindest aus. Deswegen brauchen Sie sich darüber keine Gedanken zu machen. Wenn wir die Windgeschwindigkeiten nicht bekommen, können wir die nicht bauen. Das ist ganz einfach. Und die Ausweisung des Regionalplanes mit diesen Mindestgeschwindigkeiten,
das ist nicht, das ist meine Auffassung, zumindest über der Regionalbahn, ist nicht deswegen geschuldet, dass die Bürger hier beruhigt sind, dass da die Windgebiete nicht genügend Wind hätten und sie hätten die ausgewiesen, sondern das ist auch ein Hinweis für die Investoren, wo sie überhaupt bauen können. Wenn sie noch niedriger sind, können die da nicht hingehen, da können sie gleich die Planung bleiben lassen. Das ist doch wesentlich, wenn ein Regionalplan ausgewiesen wird, dass er dort ausgewiesen wird, wo ein Investor, wenn er sich darum kümmert, auch irgendwann mal eine Windkraftanlage wirtschaftlich betreiben kann.
Also eine Aussage von Herrn Becker war ja auch, in dem Moment, wenn die Fördergelder nur minimal gesenkt werden, bedeutet das das Aus für Ihr Projekt. Das heißt, das ist so knapp an der Wirtschaftlichkeit, das kann man doch nicht kleinreden.
Das wird doch gar nicht kleinreden. Ein Investor hier schon zurückgetreten ist, zu behaupten, dass das hier ein Windgebiet ist, das die großen Rendite bringt. Das brauchen wir doch gar nicht zu diskutieren. Aber es ist eben an der Grenze, das ist eine Wirtschaftlichkeit nachweisbar. Und die müssen sie, dazu sind dann detaillierte Gutachten notwendig, die sich diese Windgeschwindigkeit wirklich genau vornehmen. Dann werden die Darlehen, Zinsen genau geprüft, mit zu welchen Konditionen kann man Bankdarlehen bekommen. Und wenn man was wir jetzt hier annehmen, sind die Annahmen aus dem Regionalplan mit groben Vorgaben und dann wird eine Wirtschaftlichkeit sich derzeit darstellen. Und die muss für den Investor, der Investor selbst, muss die sich in sich nochmal verifizieren. Da braucht die Bevölkerung gar nicht. Wenn Sie später da Geld investieren wollen, ist ja vollkommen klar, dass Sie das nochmal genau auf den Tisch haben. Aber ansonsten wüsste ich gar nicht, warum sich jemand um dieses Windgebiet kümmert, wenn er zum Schluss keine Windgeschwindigkeit hat.
Also ich glaube, man muss da doch nochmal sagen, es ist nicht mehr so, dass jemand, es in keinem Bau und bei keinem Bauvorhaben, was wir erleben, bei keiner Planung ist es so, dass man sich hinstellen kann und sagen, ich habe das Risiko und jetzt muss ich mich da nicht mehr erläutern, sondern heutzutage ist es einfach so, dass die Bevölkerung Anteil nimmt an den Investments und dass sie sich jetzt in die Vorstellungswelt hineinbegeben, okay, da könnte jetzt jemand kommen, da könnte jetzt ein Windrad entstehen und welcher Logik folgt das und bleibt mir am Ende doch irgendwie eine Schrottimmobilie über. Das erleben Sie bei jedem Investitionsvorhaben. Denken Sie nur an Stuttgart 21, das ist natürlich ein Riese. Aber die Bevölkerung ist heute so gut ausgebildet, schauen Sie sich an, was hier für Argumente kommen, dass sie nachvollziehen können möchte, warum sie bestimmte Dinge tun. Und ich glaube, das ist ganz angemessen und gut, dass Planer und dass wir hier als Investoren gemeinsam sitzen und gemeinsam ihre Ideen hören und auch lernen und uns auch öffnen und das darlegen, was wir tun. Und insofern möchte ich eigentlich doch sagen, ja, ist doch, freuen Sie sich doch, dass hier eine Bevölkerung ist, die sich auf ihr Investment so einlassen möchte, dass sie diese Details bis in den Liter des Motors jetzt endlich wissen möchte. Ja? Da sind Sie doch ganz nah bei Ihrem Investment.
Vielleicht noch ein Statement dazu. Das ist sicherlich alles richtig und das ist ja auch unser Ziel. Da haben wir auch drüber gesprochen. Sicherlich ist es so, dass Sie, wenn Sie Investments im Blick haben und Sie wissen, dass sich am EEG was verändert oder Sie auch aus dem alten EEG schon wissen, dass Vergütungen sinken, Sie gewisse Zeitvorstellungen haben, wann Sie Projekte realisieren wollen. Das heißt aber nicht, dass man den Pfad verlässt und dass man das durchdrücken muss. Ich betone nochmal unser Interesse, mit der Politik gemeinsam zu gehen, mit der Gemeinde hier gemeinsam zu gehen. Wenn es sich nach hinten schiebt, müssen wir dann auch letzten Endes mit dem Risiko leben, dass es sich dann in 2016 oder 2017 vielleicht nicht mehr rechnet. Aber auch das ist dann vielleicht gut zu wissen. Aber das werden wir sehen und wir werden diesen Weg einfach gehen.